Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin.
Heute mit Marietta Schwarz und einem Blick auf Berliner Theaterinszenierungen dieser Saison, zumindest auf die 10, die nun nominiert sind für den Friedrich-Luft-Preis. Es ist eine Liste mit vielen bekannten Namen und Häusern und wahnsinnig opulenten Inszenierungen. Das kann man vorweg vielleicht schon mal sagen. Dann schauen wir hinter die Kulissen und zwar in den Puppenfundus der Ernst-Busch-Hochschule. Und auch wenn das nur in Anführungszeichen ein Fundus ist, so kann der in Sekundenschnelle hörbar zum Leben erweckt werden, wenn die Puppen nämlich von den richtigen Leuten angefasst werden. Und in unserer genialen Stelle erinnert sich der Theaterwissenschaftler Peter Marx an einen Klassiker der Volksbühne der 1990er Jahre. Sie ist da, die Zehnerliste des Friedrich-Luft-Preises. Jedes Jahr wird er vergeben an ein Theater in Berlin oder Potsdam, was natürlich mit diesem Friedrich Luft zu tun hat, der jahrzehntelang jeden Sonntag im RIAS, also in diesem Funkhaus hier, über Theaterpremieren der zurückliegenden Woche sprach, von 1946 bis kurz vor seinem Tod 1990. Der Preis wird von Deutschlandfunk Kultur und der Berliner Morgenpost verliehen. In den kommenden Wochen stimmt die Jury über das Gewinnerstück ab. Jetzt wollen wir aber mal auf diese Liste der Nominierten schauen. Und dazu ist mein Kollege Hans-Dieter Heimdahl. Er ist Jurymitglied, ins Studio gekommen. Hallo.
Hallo.
Ohne jetzt diese 10 Stücke, die hier auf der Liste stehen, alle ausführlich anzusprechen, was ist denn so mit dabei?
Sehr unterschiedliche Dinge, die aus unterschiedlichen Gründen interessant und toll und aufregend sind. Ich will mal versuchen, drei Gruppen zu bilden. Das eine sind Produktionen von Regisseurinnen und Regisseuren, die einen eigenen Stil pflegen und in diesem Jahr eine Produktion gemacht haben, bei der sich dessen Stärken besonders gut zeigen. Dazu würde ich Vegard Winge rechnen, der Peer Gynt inszeniert hat an der Volksbühne, Milo Rau, der die Seherin inszeniert hat an der Schaubühne und auch Nurkan Erpolat, der Zukunftsmusik nach dem Roman von Katrina Polatjan am Maxim Gorki inszeniert hat. Dann gibt es erfahrene Regisseure, die sich an einem neuen Genre oder mit neuen Mitteln oder einer Variation von Mitteln an etwas Neuem versucht haben. Dazu würde ich auf jeden Fall rechnen, Barry Kosky, der mit K am Berliner Ensemble, er selber nennt das ein jiddisches Tingeltangel, ein Stück zwischen einer ernsthaften Kafka-Auseinandersetzung und einem jiddischen Vaudeville auf die Bühne gebracht hat. Ein sehr besonderes Stück. Aber auch Thomas Ostermeier, der den Geizigen von Molière sich vorgeknöpft hat und einen Versuch dazu macht, wie man eigentlich so eine uralte Komödie heute so auf der Bühne erzählen kann, dass da Funken sprühen. Dann gibt es neue inszenatorische Ansätze, neue junge Leute, die was Neues versuchen, zum Teil natürlich auch neue Stücke, neue Stoffe. Eine wirklich interessante Arbeit beispielsweise, die Regiearbeit von Mateja Koleżnik am Berliner Ensemble mit den drei Schwestern, die statt des ländlichen Settings das in eine Kaserne versetzt und dadurch für diese Form von gegenwartsabgewandter Langeweile und um sich selbst drehen einen ganz neuen Kontext stiftet und dadurch diesem Stück dann auch Aspekte abgewinnt, die man vorher vielleicht gar nicht geahnt hat. Also solche Dinge, wo dann Regisseurinnen, Regisseure mit einer neuen Konstellation etwas erforschen, das ist auch immer wieder spannend.
Ganz generell, gibt es Auffälligkeiten in dieser Theatersaison?
Ja, es gibt auch viele Romane, die auf die Bühne finden. Hab mich dann gefragt, woran liegt das eigentlich oder was ist daran interessant? Ich glaube, es hat was damit zu tun, dass wir im Moment in einer Zeit sind, in der die Subjektivität des Blicks erforscht wird, in der es jetzt nicht so eine eindeutige politische, innovative Position gibt, wie vor 3 Jahren oder 5 Jahren. Da fing das schon an. Das Aufarbeiten von Minderheitenblicken systematischer begann und dann eben sowohl Geschlechterbesetzungen gegen den Strich vorgenommen wurden oder eben auch experimentiert wurde mit Menschen, die mit einer bestimmten Eigenschaft in eine Rolle geschlüpft sind oder mit einem bestimmten Merkmal in eine Rolle geschlüpft sind, in der das zunächst mal nicht vorgesehen war. Und jetzt ist es, glaube ich, eher so, dass das ein Mittel unter vielen ist und die Subjektivität von Blicken und ihre innere Logik erprobt werden, stark im Vordergrund stehen und auch dieses auf die Bühne bringen von Romanen, die ja viel stärker auch noch eine Subjektivität des Blicks pflegen. Deshalb glaube ich, im Moment gerade hoch im Kurs steht, während das, was Theater natürlich auch kann, nämlich große Konflikte groß zu inszenieren, ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Viel Kammerspiel, wenig Riesenopulenz. Gibt's auch, ist aber nicht in der Menge, wie es schon mal der Fall war.
Ja, und die Sache mit dem subjektiven Blick, das passt ja dann auch zu den vielen Monologen, die Sie eingangs erwähnt haben. Also vielleicht ja auch eine Reaktion auf die Komplexität der Welt, dass man sozusagen nicht mehr den Diskurs und die Auseinandersetzung sucht, sondern sagt, okay, ich biete euch jetzt hier mal diesen einen Blick an.
Ja, genau, so nehme ich das wahr. Neu, ziemlich neu ist es und in fast jeder Inszenierung zu beobachten, dass mit dem Publikum gespielt wird. Also da findet dann Theater sowohl von der Subjektivität her zu etwas zurück, was es gut kann, nämlich eher differenziertes Empfinden darstellen, als jetzt die eine stumpfe Antwort auf alle Fragen der Welt zu geben. Und viele Schauspielerinnen und Schauspieler können das sehr gut. Viele Regisseure finden Rahmen, in denen das gut funktioniert. Das ist oft sehr spannend, aber dann doch auffällig, wenn es in zwei Drittel aller Produktionen eine Rolle spielt.
Ist es denn, würden Sie sagen, insgesamt ein starker Jahrgang?
Würde ich schon sagen. Auf jeden Fall ein Jahrgang, in dem die ganze Breite dessen, was das Theater kann, zu erleben ist. Ich habe ihn als einen ganz stark Schauspielerinnen und Schauspieler getriebenen Jahrgang erlebt. Überall bekommen Schauspielerinnen und Schauspieler große, tolle Mimen, Raum und Aufgaben, in denen sie glänzen, in denen sie funkeln können. Und ich fand auffällig, meistens auch aufregend, aber manchmal auch ein bisschen zu viel des Guten, dass es viele Ein-Personen-Inszenierungen gab. 5, 6 habe ich gezählt. 2 davon haben es auf unsere 10er-Liste geschafft. Einmal Fake Juice aus dem Deutschen Theater mit Moritz Kienemann in der tragenden Rolle. Und einmal die Seherin von Mido Rau, die ich eben schon erwähnt hatte.
Wie ist denn das eigentlich mit der Juryarbeit? Man konnte sich ja vorstellen, dass die im Vergleich zu den vergangenen Jahren vielleicht peu à peu weniger wird, weil die Theater müssen sparen. Und dann gibt es ja vielleicht auch weniger Inszenierungen.
Es stimmt zwar, dass die Theater sparen müssen, aber schon seit vielen, vielen Jahren ist der Trend, dass sie immer mehr Inszenierungen machen, die dann zum Teil eben nur wenige Vorstellungen haben. Also kleinere Bühnen, Experimentierbühnen, Werkstattbühnen spielen eine große Rolle, auch um Dinge auszuprobieren. Oft ist es dann wirklich interessant dort. Und viele Theater haben inzwischen auch 1- oder 2-wöchige Festivals zu Saisonende, wo neue Texte in Inszenierungen erprobt werden, sodass insgesamt die Zahl der Aufführungen der Produktion ganz sicher gestiegen ist.
Und wie sieht es mit der freien Szene aus?
Ja, die freie Szene hat es wirklich schwer. Die Mittel werden geringer. Und wenn dann eine Produktion zustande kommt, dann haben die ja meistens nur wenige Termine, die sie spielen können. Das macht es noch schwerer durchzudringen in der Öffentlichkeit. Auch wir als Jury tun uns da nicht so ganz leicht, das wahrzunehmen. Gott sei Dank haben wir 2 Spezialistinnen, die da vieles wahrnehmen. Denn wenn dann eine Aufführung nach 3 Malen schon abgespielt ist, dann haben wir es oft nicht geschafft, es alle zu sehen.
Ja, und Berlin ist ja auch die Stadt der freien Szene, kann man sagen.
Ne? Wohl wahr. Es gibt immer wieder viele Impulse, die aus der freien Szene dann auch einen Weg finden an die größeren Häuser. Gott sei Dank sind die nicht vollkommen verschlossen, sondern schon auch durchlässig. Und auch der umgekehrte Fall, auch diesmal zu beobachten, dass arrivierte Kräfte die Möglichkeiten in der freien Szene nutzen, um etwas zu machen, was sie dort vielleicht nicht hätten machen können.
Sie spielen auf die Sophienseele.
Genau, allen Vieren von Sabine auf der Heide und Holle Münster mit großen Schauspielerinnen ist eine tolle Produktion in der freien Szene.
Das ist das Buch von Miranda July, das jetzt als Uraufführung auf die Bühne gebracht wurde, in den Sophienseelen mit Fritzi Haberland und Maike Droste in den Hauptrollen. Wie sind denn die Diskussionen in der Jury verlaufen? Gibt es da schon einen Favoriten, ohne den natürlich jetzt irgendwie zu nennen?
Also es gibt auf jeden Fall bei jedem Einzelnen 1 oder 2 Favoriten. Das ist schon so. Und nach den vielen Gesprächen habe ich den Eindruck, dass wir uns nicht ganz einig sind. Wir werden da noch ein bisschen ringen müssen. Aber ich glaube, dass es 3 Produktionen gibt, unter denen das dann wahrscheinlich ausgemacht werden wird. Aber bleiben Sie gespannt und diese 10 haben es auf jeden Fall in sich.
Hans-Dieter Heimdall, über die 10er-Liste des Friedrich-Luft-Preises. Die Nominierten stehen also fest. Und wann erfahren wir dann, wer den Preis kriegt?
Zu Beginn der nächsten Saison.
Danke und wir sind gespannt.
Vielen Dank.
Das Puppenspiel ist und bleibt eine Nische im Theater, auch wenn es immer wieder großartige Inszenierungen von und mit begnadeten Puppenspielern gibt. Nikolaus Habjan zum Beispiel, der ja vor keinem Genre zurückschreckt und auch Opern mit seinen Klappmaulpuppen inszeniert. Wir haben darüber ja auch schon im Theater-Podcast berichtet. Wer selbst lernen will, wie aus Stoff und Holz eine Figur mit eigenem Charakter entsteht, kann das in Deutschland an 2 Hochschulen studieren. Eine davon ist die Ernst-Busch-Hochschule in Berlin. Dort gibt es auch einen riesigen Fundus, der 1-2 Mal im Monat für Besucherinnen und Besucher geöffnet wird. Clara Hocheisel war bei einer Führung dabei.
Hier entlang? Kommen Sie gerne mit?
Nies Sogard, Professor für Puppenspielkunst, geht voraus. Durch eine Tür hinein in einen hohen Raum, der an eine Werkhalle erinnert. Metallgitter stehen dicht hintereinander. Und an ihnen hängen Köpfe, Masken, Tierkörper und menschliche Figuren. Manche blicken grinsend in den Raum, andere starren mit leeren Augen zwischen den Gitterstäben hindurch. Der Puppen- und Maskenfundus an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin.
So, kommen Sie rein. Ich glaube, wir sind insgesamt 12 Personen. Das wird ein bisschen eng.
Die Gitter laufen auf Schienen. Nies Sogard und der Student Julius Warmuth schieben eins zur Seite, bis ein Gang entsteht. Warmuth studiert im 4. Jahr zeitgenössische Puppenspielkunst. Er bleibt vor einer Maske mit struppigen, blonden Haaren stehen.
Mit der hier habe ich jetzt letztlich gearbeitet, genau.
Also er setzt sie sich aufs Gesicht.
Also eine Maske bringt ja auch immer schon einen Ausdruck mit. Durch den Blick, durch die Mundform, das kann man sich dann als erstes halt anschauen oder sollte man tun.
Und was an die Körper? Nur sein eigener Mund bleibt frei und bewegt sich unter dem starren Gesicht. Obwohl die Augen der Maske unbeweglich sind, entsteht der Eindruck, als schaue er die Besucher direkt an.
Bei Maske ist es aber auch immer wichtig, dass man halt von außen das Feedback bekommt, weil man schwer selber einschätzen kann, wo ist der Blick und wie wirkt er.
Rund 800 Puppen gibt es hier im Fundus. Viele Figuren halten 20 oder 30 Jahre. Wie lang genau, hängt auch vom Material ab. Holz ist robust, aber schwer. Schaumstoff und Latex sind leichter und beweglicher, altern aber schneller. Bevor die Studierenden lernen, solche Figuren auf der Bühne lebendig wirken zu lassen, müssen sie verstehen, wie sie gebaut sind. Deshalb fertigen sie im ersten Jahr der Ausbildung eine eigene Puppe an. Bei größeren Inszenierungen übernehmen das später spezialisierte Puppenbauer. 4 Jahre dauert die Diplomausbildung. Das Studium beginnt mit den Grundlagen des Schauspiels. Später folgen dann Szenenstudien, die jeweils mehrere Wochen lang einer bestimmten Puppenform gewidmet sind, erklärt Nies Sogard.
Und dann noch Theatertheorie, Puppentheatergeschichte und Theatergeschichte.
In den ersten beiden Jahren steht außerdem 2-mal wöchentlich PT auf dem Stundenplan. Puppenführungstechnik. Student Julius Warmuth meint, dafür braucht man vor allem Empathie.
Also so eine Vorstellung davon, also was man selber macht, wenn man jetzt zum Beispiel einatmet oder wenn man sich bewegt und wie kriegt man das in dieses andere Objekt oder in diesen anderen Gegenstand.
Warmuth greift nach einer Marionette, eine umgebaute Babypuppe. Ihr Körper hängt an mehreren Fäden. Hebt er das Spielkreuz leicht an, folgen die Arme und kippt er es, setzen sich die Beine in Bewegung. Wenige Millimeter an der Hand reichen, damit unten ein Schritt entsteht. Was mühelos aussehen soll, verlangt Präzision und Kraft. Noch deutlicher wird das bei den Handpuppen. Der Körper der Figur sitzt auf den Fingern. Die gesamte Spannung konzentriert sich also nur auf wenige Muskelgruppen, sagt der Professor.
Und das ist eine krasse, enorme Belastung. Und ganz wichtig in dem Kontext ist Muskelaufbau, dass wir ganz viel Workout machen müssen und die Muskeln stärken, genau um das Ganze hier zu stützen, damit keine Verkrampfungen entstehen.
Während der Spieler seinen Körper genau kontrollieren muss, darf die Figur umso ungezügelter auftreten. Handpuppen können frech, ungehobelt oder derb sein, gerade weil eben, so wirkt es zumindest, nicht der Mensch spricht, sondern die Puppe, kann sie Grenzen überschreiten. Julius Warmuth nimmt einen pinken Pudel vom Gitter. Eine Stabpuppe.
Genau, ja.
Zwei dünne Stäbe führen zu den Vorderpfoten. Und so kann Warmuth die Pfoten bewegen, während seine andere Hand den Kopf kontrolliert.
Sehr besondere Puppe. Die sieht auch gut aus, wenn die hechelt. Ja, genau. Und auch wichtig, er schickt den Fokus auf die Puppe als Spieler, kann aber auch selber als Schauspieler dann plötzlich übernehmen. Könntest du das mal vorführen mit Sprache?
Ich kann mal ein bisschen versuchen. Keine große Kunst, aber... Wie keine große Kunst? Naja, keine große Kunst. Also ich weiß nicht, was erwartest du denn jetzt von mir?
Ich erwarte gar nichts. Warmuth spricht beide Rollen. Und trotzdem scheint der Pudel ihm zu widersprechen. Der Blick springt immer wieder zwischen Spieler und Figur hin und her. Eben noch führt Warmut die Puppe und im nächsten Moment setzt sie ihn unter Druck. Und genau solche Wechsel macht Puppenspiel auch für größere Bühnen interessant, meint Nies Sogard.
Ich glaube, das findet auch immer mehr Einzug, auch in den großen Schauspielhäusern, dass die auch entdecken, was die Puppe dann auch mitbringen kann durch diese viele Spielebenen, die man dann hat.
Wie Spieler und Figur zusammenspielen, zeigt sich auch nochmal am Ende der Führung. Nies Sogard und Julius Warmuth knien auf dem Boden, Hallo. Jeweils eine Hi. Puppe auf den Knien.
Wir sind die Klappmaulpuppen, genau.
Das genau, ist, ja.
Unverkennbar ein Schwein und ein Affe.
Das Besondere an uns ist, dass wir so einen tollen Mund haben.
Mhm.
Ja.
Mit jeder Silbe öffnen und schließen sich die Kiefer der Tiere. Sprache und Bewegung müssen genau zusammenfallen. Öffnet sich das Maul zu früh oder bleibt ein Moment zu lange offen, zerfällt die Illusion.
Tschüss. Schön, dass Sie hier waren. Hat uns sehr gefreut. Puppen lieben Menschen.
Und die Menschen offenbar auch die Puppen.
Großartig. Die Vielfalt und wie man halt so Puppen Leben einhauchen kann, obwohl es ja inanimiert ist. Dass es halt die Charaktere rauskommen mit so ganz kleinen Bewegungen.
So bekommt die Puppe sogar, so wirkt es, einen eigenen Willen.
Vom Willen der Puppen und von der Lust am Puppenspiel Clara Hoheisel war im Puppenfundus der Ernst-Busch-Hochschule in Berlin. Und noch mehr Puppenspiel gibt es im Theater-Podcast. Das Leben der Dinge hieß eine Ausgabe vom Oktober 2023, die nichts an Aktualität verloren hat, findet man in unserer Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Die geniale Stelle.
Peter Marx ist Professor für Theater- und Medienwissenschaft und Leiter der Theaterwissenschaftlichen Sammlung in Köln. Er erinnert sich an eine legendäre Inszenierung, die inzwischen über 30 Jahre her ist und mit der Christoph Marthaler seinen Durchbruch hatte. Murkst ihn den Europäer, murkst ihn, murkst ihn, murkst ihn an der Berliner Volksbühne. Die Premiere war 1993 und das Stück, das stand ja dann bis 2007 auf dem Spielplan. Marthaler Inszenierungen mit ihren typischen, wie aus der Zeit gefallenen Personen und Räumen, die vergisst man nicht.
Kommt ein Fremder in eine fremde Stadt?
Meine geniale Stelle war in Christoph Marthalers Murks den Europäer.
Und trifft einen Fremden und fragt nach irgendetwas, das ihm fremd ist.
Wenn ganz zum Schluss das Licht anfängt auszugehen. Dieses Schlussbild, wenn die Schauspieler nur noch leise, summend oder pfeifend auf der Bühne sitzen, während das Licht ausgeht. Und das ist wahnsinnig toll und wahnsinnig beklemmend, weil wenn ich es richtig im Kopf habe, dann singen und pfeifen die vorher die beiden deutschen Nationalhymnen. Und dieses Bild, das muss ich gesehen haben 1995, eines Volks, das eigentlich im Dunkel sitzt und pfeift, das fand ich wahnsinnig toll.
Der Theater- und Medienwissenschaftler Peter Marx über einen magischen Moment in der Marthaler Inszenierung Murks den Europäer, Murks ihn, Murks ihn, Murks ihn. Und das war für heute Rang 1 mit Marietta Schwarz. Ihnen noch einen schönen Samstag und danke fürs Zuhören.